Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Zur heutigen Donnerstagsausgabe begrüße ich Ihre Isuyan ganz herzlich. Mit dem kälter werdenden Wetter rückt auch die Kimjang-Saison näher, die Zeit, in der Kimchi für den Winter in große Menge eingelegt wird. In diesem Jahr fallen die Kosten für die traditionelle Zubereitung von Kimchi für den Winter rund 10% niedriger aus als im vergangenen Jahr. Der Grund dafür sind die stabilen Preise für Chinakohl und Rettich, die zu den wichtigsten Zutaten gehören. Laut dem koreanischen Preisverband kostet die Zubereitung von Winterkimchi für eine vierköpfige Familie im Durchschnitt 378.860 Won, umgerechnet rund 230 Euro, wenn die Zutaten auf traditionellen Märkten gekauft werden. Das sind 9,6% weniger als im Vorjahr. Hauptursache für den Rückgang sind die gesunkenen Preise der Grundzutaten wie Chinakohl, Rettich, Chilipulver und Meersalz. So sank der Preis für Chinakohl um 23,7%, Rettich wurde um 32% günstiger und auch Chilipulver sowie Salz sind etwas billiger geworden. Laut einer Verbraucherumfrage wollen mehr als die Hälfte der Haushalte in diesem Jahr in ähnlichem Umfang Kimjang betreiben wie im Vorjahr. Mit 68,1% bleibt der Anteil derjenigen, die Kimchi für die Überwinterung selbst einlegen, weiterhin hoch und liegt deutlich über dem Anteil der Käufer von Fertigkimchi mit 27%. Zunehmend gefragt sind halbfertige Produkte wie eingelegter Chinakohl oder Rettich, da sie den Aufwand verringern. Wer die Zutaten selbst kauft und verarbeitet, zahlt im Durchschnitt 428.000 Won, rund 260 Euro. Bei Verwendung von eingelegten Zutaten steigen die Kosten um etwa 4%, während fertiges Kimchi rund 47% teurer ist. Soweit zu den Kimjang-Kosten. Heute geht es um folgende Themen. Am 29. Oktober wandte sich Präsident Lee Jae-myung bei einem Gipfeltreffen in Gyeongju direkt an US-Präsident Donald Trump und bat öffentlich um die Genehmigung für die Versorgung mit Brennstoff für nuklear angetriebene U-Boote. Damit unternimmt Südkorea einen historischen Schritt, um die strategische und technologische Unabhängigkeit seiner Marine zu stärken. Das bilaterale Atomabkommen mit den USA hatte Südkorea bislang enge Grenzen gesetzt. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Die in Deutschland lebende koreanische Komponistin Yeonhee Park Pan wurde am 29. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Nach Yoon Isang und Cha Bom-geun ist sie die dritte Koreanerin, die diese Auszeichnung erhielt. Mehr dazu im zweiten Beitrag. Im dritten Teil berichten wir, wie der Begriff Young 40 von einem Trendlabel für stillbewusste 40-Jährige zu einem Meme wurde, das die Ängste und Unsicherheiten der jüngeren Generation bezüglich sozialer Ungleichheiten, des Arbeitsmarktes und des Lebensstils sichtbar machte. Zum Abschluss hören Sie den KBS-Buchtipp mit Jan Dirks. Beim Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den Vereinigten Staaten am 29. Oktober in Gyeongju hat Präsident Lee Jae-myung ein sensibles Thema angesprochen. Er bat US-Präsident Donald Trump öffentlich darum, Südkorea die Versorgung mit Brennstoff für ein nuklear angetriebenes U-Boot zu genehmigen. Lee betonte, dass es dabei nicht um atomar bewaffnete strategische U-Boote, sondern um konventionell bewaffnete, atomgetriebene U-Boote handele, die der Überwachung nordkoreanischer und chinesischer U-Boote sowie der Verteidigung der koreanischen Halbinsel dienen sollen. Lee betonte, dass diese betriebene U-Boote hinsichtlich Reichweite und Tauchzeit schnell an Grenzen stoßen. Durch nuklear angetriebene U-Boote können Südkorea und die Vereinigten Staaten die Überwachung und Verteidigung der regionalen Gewässer deutlich effektiver gestalten. Eine Genehmigung für die sichere Versorgung mit Brennstoff würde zudem die sicherheitspolitische Last der Vereinigten Staaten verringern. Wenn Südkorea mit eigener Technologie mehrere konventionell bewaffnete, aber atomgetriebene U-Boote bauen könnte, würde das die südkoreanische Verteidigung im Ost- und Westmeer deutlich stärken und zugleich die Belastung für die US-Streitkräfte verringern. Trump reagierte zunächst zurückhaltend, soll nach Angaben des Präsidialamts aber Verständnis für die südkoreanische Position gezeigt haben. Angesichts der nordkoreanischen Pläne zum Bau eigener Atom-U-Boote habe er die Notwendigkeit solcher Fähigkeiten Südkoreas grundsätzlich anerkannt und Folgeverhandlungen zugestimmt. Ein zentrales Hindernis war bisher das bestehende Atomenergieabkommen zwischen Südkorea und den USA, welches die Nutzung amerikanischer Nukleartechnologien oder Materialien für militärische Zwecke einschränkt. Die Produktion von hoch angereichertem Uran, das für den Betrieb eines Atom-U-Boots erforderlich wäre, ist Südkorea strikt verboten. Lediglich eine Anreicherung bis zu einem Grad von 20% ist zu zivilen Forschungszwecken erlaubt. Auch die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente ist Südkorea weitgehend untersagt. Länder wie Japan genießen dagegen größere Autonomie bei der Urananreicherung und Wiederaufarbeitung, während Südkorea bislang sehr restriktive Vorgaben einhalten muss. Die Initiative von Präsident Yi wurde als Versuch gewertet, Südkorea technologisch und strategisch unabhängiger zu machen. Sie folgte auf jahrelange Vorstöße der südkoreanischen Regierung, ein nuklear angetriebenes U-Boot entwickeln zu dürfen, die jedoch mit Verweis auf die Auflagen im Atomabkommen abgewehrt wurden. Heute, am 30. Oktober, kündigte US-Präsident Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social an, dass er Südkorea den Bau von atomgetriebenen U-Booten genehmigen werde. Die U-Boote sollen in der Hanwha Valley Shipyard gebaut werden, einer Werft in Philadelphia, die im Rahmen der bilateralen Schiffbaukooperation zwischen Südkorea und den USA eine besondere symbolische Bedeutung hat. Trump hob hervor, dass die amerikanische Schiffbauindustrie dadurch ein großes Comeback erleben werde und betonte die Stärke des koreanisch-amerikanischen Militärbündnisses. Laut dem südkoreanischen Präsidialamt sei die Entscheidung Trumps ein unmittelbares Ergebnis von Yis Antrag. Die koreanische Regierung hatte erstmals offiziell ihre Absicht bekundet, nuklear angetriebene U-Boote zu entwickeln. Für deren Betrieb sind kleine Reaktoren und angereichertes Uran erforderlich, wofür die Zustimmung der USA unverzichtbar ist. Der nationale Sicherheitsberater Wee Song-nak betonte, dass Yis Antrag nicht speziell gegen China gerichtet sei, sondern dem Aufspüren jeglicher U-Boote in den Gewässern um die koreanische Halbinsel diene. Ein U-Boot sei eine unsichtbare Waffe und Südkorea müsse in der Lage sein, jedes U-Boot zu orten, egal zu welchem Land es gehöre. Trumps Genehmigung markiert eine neue Phase in den sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Sie stärkt Südkoreas Fähigkeit, eigenständig strategische Entscheidungen zu treffen und könnte die Rolle des Landes in regionalen Sicherheitsfragen, einschließlich der Abschreckung gegenüber China, erweitern. Gleichzeitig verdeutlicht sie die Erwartung der USA, dass Südkorea mehr Verantwortung in der Verteidigung der Region übernimmt. Die 80-jährige koreanische Komponistin Yeonhee Park Pan, in Korea bekannt als Park Yeonhee, wurde am 29. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Die in Deutschland lebende Künstlerin erhielt diese hohe Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ihre bedeutenden Verdienste um die zeitgenössische Musik sowie für ihre Förderung des kulturellen Austausches zwischen Deutschland und Korea. Die Verleihung fand in Bremen statt, der Stadt, in der Park Pan seit Jahrzehnten lebt und wirkt. Aufgrund ihres Gesundheitszustands wurde die Auszeichnung stellvertretend von Bürgermeister Andreas Bovenschulte überreicht. Mit dieser Ehrung gehört sie zu den wenigen Koreanerinnen und Koreanern, die diesen Orden erhalten haben, nach dem Komponisten Yoon Yi-sang, der 1988 das große Bundesverdienstkreuz bekam und dem früheren Fußballspieler Cha Bom-geun, der 2019 ausgezeichnet wurde. Yeonghi Park Pan wurde 1945 in Cheongju in der koreanischen Provinz Nord-Chungcheong geboren. Sie absolvierte ein Studium der Komposition an der Seoul National University und setzte ihr Studium anschließend in Deutschland fort, gefördert durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Später lehrte sie an der Hochschule für Künste Bremen und übernahm dort auch das Amt der Prorektorin als erste Frau in dieser Position an einer deutschen staatlichen Hochschule. Mit ihren Werken, darunter Sori, Nim, Maum, Nol und Taryong, prägte sie die europäische Musikszene nachhaltig. Die deutsche Bundesregierung würdigte sie ausdrücklich dafür, dass sie zur Entwicklung der modernen Musik beigetragen und den kulturellen Dialog zwischen Deutschland und Korea gefördert habe. In einer kurzen Dankesbotschaft äußerte Park Pan ihre Freude und Dankbarkeit. Sie sei allen Hörerinnen und Hörern zutiefst dankbar, die ihre Musik mit offenem Herzen aufgenommen und ihr Unterstützung gegeben haben. Auch in ihrer Heimat wurde ihr Lebenswerk gewürdigt. In Cheongju fand das erste Park Pan Festival für zeitgenössische Musik statt, das von der privaten Klassikorganisation Cheongju House Concert organisiert wurde. Das Festival, das vom 15. bis 24. Oktober im Art Center All Leaf stattfand, bot dem Publikum die Möglichkeit, das Leben und die Musik der Komponistin intensiv zu erkunden. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker der koreanischen Klassikszene beteiligten sich an den Aufführungen, darunter das Ensemble des Philharmonischen Orchesters der Provinz Nord-Chungcheong, das Ensemble Project 21 End, die Cellistin Choi Ah-hyun, der Flötist Oh Byung-chul, der Gitarrist An Jung-hon und die Sopranistin Son Gassel. Sie präsentierten sowohl Park Pans bekannteste Werke als auch eine Auswahl zeitgenössischer Kompositionen. Die Organisatoren erklärten, das Festival habe das Lebenswerk einer Komponistin geehrt, die als erste koreanische Frau Weltruhm in der zeitgenössischen Musik erlangt hat und die zugleich wesentlich dazu beigetragen hat, dass Cheongju als Stadt der Musik wahrgenommen wird. Die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz fiel in eine Zeit, in der Yeonghi Park Pans Lebenswerk sowohl in Deutschland als auch in Korea mit großer Anerkennung gefeiert wurde. Sie festigte damit ihren Platz als Brückenbauerin zwischen den Kulturen. Der 2015 vom Trendanalysten Kim Young-sop geprägte Begriff Young 40 bezeichnete ursprünglich 40-Jährige, die Mode, Reisen, Schönheitspflege und Gesundheit bewusst nutzten, um ihre Jugendlichkeit zu betonen. Damit erklärten sie, ich bin noch jung und wurden als konsumfreudige, stilbewusste Generation wahrgenommen, die Trends setzte und das Lebensgefühl der Jugend aktiv aufsog. Mit ihrem Auftreten standen sie für einen positiven Generationsmix, der Jugendlichkeit und Erfahrung verband. In den letzten Jahren hat sich das Bild jedoch drastisch verändert. Mit Begriffen wie Sweet Young 40 wird die frühere positive Konnotation zunehmend ins Lächerliche gezogen. Heute steht Young 40 für Menschen, die künstlich jung wirken wollen, oft übertrieben trendbewusst auftreten und damit den Spott jüngerer Generationen auf sich ziehen. Der Begriff ist längst kein neutrales Alterskriterium mehr, sondern ein Symbol für gesellschaftliche Spannungen und Generationskonflikte. Die zahlreichen Memes über Young 40 zeigen, wie sehr Jugendlichkeit zunehmend als Maßstab für sozialen Status wahrgenommen wird und wie stark die Wahrnehmung von Alter, Konsum und Lifestyle miteinander verknüpft ist. Unternehmen, die früher gezielt auf Young 40 setzten, mussten ihre Marketingstrategien überdenken. Marken wie Nike, New Balance oder Luxuslabels stellten in Kampagnen stylische 40-Jährige in den Vordergrund und propagierten Botschaften wie Alter ist nur eine Zahl. Auch Premium-Automarken und Gesundheitsprodukte wurden gezielt mit dem Image von Selbstpflege und Jugendlichkeit verknüpft. Bis etwa Anfang der 2020er Jahre galten die Young 40 als Trendsetter. Mittlerweile wird die Young 40-Ästhetik von vielen jungen Konsumenten jedoch als altmodisch oder künstlich empfunden, was zu einem Abwandern dieser Kundengruppe führte. Eine Umfrage unter 60 jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 39 Jahren zeigt diese Verschiebung deutlich. 68,3% der Befragten verbinden den Begriff Young Foti mit negativen Bildern, 25% mit neutralen und nur 6,7% mit positiven. 3/4 der Befragten gaben an, den Ausdruck erstmals über Social Media Memes kennengelernt zu haben. Besonders Inhalte wie Young Foti Fashion oder Jungsein Challenges illustrieren die gesellschaftliche Tendenz, Jugend als Maßstab und Orientierung zu nutzen. Was einst als Zeichen von Stillbewusstsein und Lebensfreude galt, ist heute oft Ziel von Spott, Ironie und Übertreibung. Experten sehen in diesem Phänomen mehr als nur einen Trend. Professor Shim Jae-man von der Korea University erläutert, dass Memes nicht primär dazu dienen, ältere Generationen zu verspotten. Vielmehr seien sie Ausdruck einer tief sitzenden sozialen Unsicherheit. Junge Menschen konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt, sehen sich hohen Lebenshaltungskosten und steigenden Immobilienpreisen gegenüber und erleben, dass die strukturellen Vorteile älterer Generationen fortbestehen. Professor Park Jung-min von der Korea National Open University warnt, dass die Überhöhung einzelner Verhaltensweisen leicht zur Generalisierung und Stigmatisierung einer ganzen Altersgruppe führen kann, was die Kommunikation zwischen den Generationen erschwert. Die wirtschaftliche Realität unterstreicht die Ursachen dieser Spannungen. Die Beschäftigungsquote junger Erwachsener liegt seit Monaten unter der der älteren Generation. Viele Jungunternehmer scheitern und hohe Immobilienpreise verstärken das Gefühl der Benachteiligung. Diese Frustration äußert sich in Online-Memes, die gezielt 40-Jährige verspotten, obwohl die eigentlichen Probleme struktureller Natur sind. Ähnliche Phänomene gibt es auch international. In China spricht man von Juni Chungnyeon, den beleibten Menschen im mittleren Alter. Im Westen hat sich Okay Boomer als Ausdruck der Generationskrise etabliert. Der Begriff Young Foti ist somit mehr als ein Meme oder ein Marketingtrend. Er symbolisiert die wachsenden Risse zwischen den Generationen, die Ängste und Unsicherheiten junger Erwachsener sowie die Art und Weise, wie diese Spannungen online und in den Medien verbreitet werden. Er zeigt, dass Humor, Ironie und Kritik in den sozialen Medien gleichzeitig Ausdruck persönlicher Unsicherheit, Reaktion auf soziale Ungerechtigkeiten und Spiegel gesellschaftlicher Realitäten sein könnten.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Großadmiral Lee Sun-shin ist in Korea eine legendäre Persönlichkeit. Bekannt wurde er dadurch, dass er im Jahre 1598 mit dem Einsatz seiner berühmten Schildkrötenschiffe, den ersten gepanzerten Kriegsschiffen der Welt, die japanischen Invasoren besiegte. Seitdem als Retter Koreas verehrt, wurde die Figur des Lee Sun-shin immer wieder auch Gegenstand literarischer oder filmischer Werke. Der Roman Schwertgesang von Kim Hun aus dem Jahr 2003, der in Korea eine Millionenauflage erreichte, fürs Kino verfilmt wurde und 2008 in deutscher Übersetzung erschien, behandelt aus der Perspektive von Admiral Lee Sun-shin die Zeit von seiner Degradierung und dem Dienst in einfacher Uniform im Jahr 1597 bis zu seinem Tod in der Schlacht von Noryang. Der Autor stützt sich zum Teil auf die Kriegstagebücher Lee Sun-shins, um dessen nachweisbaren Lebensweg während dieser historischen Ereignisse auf dokumentarische Weise zu rekonstruieren und Realitätsnähe zu erzeugen und behält dabei konsequent die Ich-Perspektive Lee Sun-shins bei. Beleuchtet werden auf diese Weise die Gedanken des Admirals vor und nach den Schlachten, der Schmerz über den Tod seiner Verwandten, seine intime Beziehung zu einer Frau, die auch 400 Jahre später noch immer ungelöste kulturelle Identitätskrise Koreas, die Gewalt von Politik und Macht, Reflexionen über den Tod, das Spannungsverhältnis zwischen Gelehrsamkeit, koreanisch Mun, und militärischer Kraft, Mu, sowie der Kontrast zwischen der Komplexität der Worte und der schlichten Schönheit des Handelns. Hof und Regierung erscheinen aus Sicht von Lee Sun-shin als ein von nichts Nutzen erfülltes Intrigenspiel. König Sonjo wird geschildert als Herrscher, der aus der Ferne durch Hinrichtungen Politik betreibt, einer, der Lee wegen des Feindes töten will und wegen des Feindes am Leben lässt. Die chinesischen Ming-Truppen wiederum werden als Zuschauer dargestellt, die in einem fremden Krieg nur das Nötigste tun, um Verdienste zu beanspruchen und ansonsten Bestechungsgelder einstreichen, während sie wie bei einem Brand jenseits des Flusses untätig zusehen. Im Zentrum der Betrachtungen aber stehen die Ambivalenz von Krieg und Realität. Yi zeigt einerseits abgrundtiefen Hass gegenüber dem Feind, so sehr, dass er wünscht, das Meer mit den Leichen und dem Blut der Japaner zu füllen. Zugleich aber empfindet er Mitleid mit dem Leid jedes einzelnen vom Krieg betroffenen Kämpfers. Er sucht in dieser Lage nicht nach trügerischer Hoffnung, sondern lebt still und unbeirrt die Realität des Soldaten. Der Roman löst sich von der starren Vorstellung des nationalistischen Helden und zeichnet ihn nicht als übermenschlichen Schiffsgott oder unverwundbaren Superhelden vergangener Zeiten, sondern als einfachen Kommandeur, der mit einer kleinen Flotte mühsam versucht, den übermächtigen Feind abzuwehren. Als existenziell ringenden, verletzlichen, leidenden Menschen, der von Fieberkrankheiten geplagt wird und von politischen Intrigen und der immer wieder an sich zweifelt, so wie es eben jeder Mensch tut. Kim Hun, Schwertgesang, übersetzt aus dem Koreanischen von Heidi Kang und Ahn So-hyun, erschienen in der Edition Delta. Das Buch hat 196 Seiten und kostet 20 Euro. Das war der KBS-Buchtipp für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Sie hörten die Sendung Kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.